Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute bei mir zu Gast im Podcast Future at its Best, Uwe Hochgeschurz, ein Top-Manager der Automobilindustrie. Uwe war ehemaliger CEO und COO bei Opel für Stellantis. Uwe kennt die Branche wie kaum ein anderer. Er war bei Ford, VW, Renault in Top-Positionen tätig und er berät heute die verschiedensten Spieler in dieser Industrie. Für ihn ist das elektrische Fahren der effizienteste Weg, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Im heutigen Podcast habe ich mit ihm intensiv diskutiert, haben die europäischen Hersteller in dem Segment E-Auto überhaupt noch eine Chance? Und wenn ja, wie? Für Uwe ist der Schlüssel zum Erfolg und somit der Rückgewinn von Marktanteilen nur möglich, wenn wir das Herzstück beherrschen, also die Batterie, die Produktion und das Management der Batterie. Doch, ich will euch nicht zu viel verraten, hört gerne rein. So, hallo Uwe, schön, dass du heute die Zeit hast und bei uns bist. Willkommen im Podcast Future at its Best. Magst du dich kurz vorstellen und was zu dir sagen, was du so machst?
Ja, guten Morgen erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Uwe Hochgeschurz, 35 Jahre Automobilerfahrung in Europa hauptsächlich. Viele große Hersteller, bei Ford angefangen, dann über Volkswagen, dann Ford und Renault. Und last not least war ich CEO von Opel. Und dann verantwortlich bei Stellantis für das Europageschäft. Ja, und heute mache ich eigenständiger Berater. Aber ich freue mich natürlich auch wieder über das Automobil zu sprechen.
Uwe, deswegen bist du heute bei uns. Ich glaube, du kennst die Branche rauf und runter, weltweit, klein, groß, das Who is Who dort und das Geschäft intensiv. Jetzt haben wir ja die IAA hier in München, sehr erfolgreich. Man spricht sehr wohlwollend wieder über die deutsche Automobilindustrie. Und die Frage an dich wäre, wie siehst du, wo stehen wir wirklich und haben wir noch eine Chance? Haben wir schon aufgeholt oder müssen wir noch aufholen? Wo sind noch Hausaufgaben, Uwe?
Ja, die IAA war auf jeden Fall ein Erfolg. Ich glaube, das war die beste IAA, die wir in München hatten. Das hat sich wirklich verbessert. Das Konzept ist gut. Einerseits auf der Messe, andererseits nah am Publikum in der Stadt. Also ich denke mal, das war ein riesengroßer Fortschritt für die europäische Automobilindustrie. Übrigens auch weltweit, weil die IAA München ist ja nicht nur für die deutschen Hersteller. Das ist schon ein großer Branchentreff, der die ganzen Hersteller auf der ganzen Welt betrifft. Also denke ich mal, das war schon eine gute Sache. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar die Fakten sehen. Die Automobilindustrie leidet in Deutschland. Man sieht die Ergebnisse des ersten Quartals, des zweiten Quartals. Man sieht überall Gewinnrückgänge, einige sogar signifikant. Man sieht auch Volumenrückgänge. Die Märkte in China sind ganz, ganz schwierig für die europäischen Hersteller geworden. Da gibt es ganz, ganz starke Rückgänge. USA ist auch nicht so einfach mit den Zöllen, die jetzt festgesetzt wurden, wird es natürlich mehr Investitionen da geben und weniger hier. Das sind alles Fakten. Und wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, die sind in Deutschland auch nicht so gut. Deutschland ist ein Land mit sehr, sehr hohen Energiepreisen. Mhm. Es gibt, glaube ich, wenige Länder nur in Europa, wo der Strom für die Industrie und auch für die privaten Haushalte mehr kostet. Wir sind also um ein Vielfaches teurer. Beim Verbrauch von Strom in Deutschland, das ist eine ganz, ganz schlechte Rahmenbedingung. Dann gibt es auch sehr, sehr viel Regulierung überhaupt in Europa, aber auch nochmal in Deutschland. Mhm. Und diese Regulierung kostet Geld und Zeit. Da muss man sich schon vollkommen drüber klar sein. Ja, und der letzte Punkt ist, es wurde auch keine klare Politik gemacht bei der Einführung der Elektromobilität. Das war auch eine Art Zickzack-Kurs. Mhm. Mal gab es einen Bonus, dann wurde der über Nacht gestrichen. Das heißt also, alle potenziellen Kunden, ob das jetzt Firmen waren oder Privatkunden, dachten die, es gibt's mal was und dann haben sie bestellt und dann gibt's auf einmal dann nichts mehr. Das geht halt eben so nicht. Es gibt zwar ein paar interessante Abschreibungsregelungen für Elektroauto, aber im Grunde genommen weiß der Kunde jetzt nicht so genau, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Und wir wissen alle, ab 2035 soll es ja angeblich ein Verbrennerverbot geben. Jetzt weiß auch wieder keiner, ob das in Frage gestellt wird oder nicht. Hier muss man in Deutschland und Europa auch mal wieder klare Regeln aufstellen, die für einen Investor echte Guidelines sind, wo er sagen kann, da investiere ich jetzt, da gehe ich rein, da wird es Nachfrage geben. Und da sind wir einfach nicht gut. Die Fakten sprechen eigentlich gegen den Standort Deutschland.
Darf ich da mal einhaken, Uwe, weil das gilt ja auch für die nicht-deutschen oder nicht-europäischen Zulieferer, ne? Also BYD hat ja eine Ansage gemacht und gesagt, sie wollen den europäischen Markt erobern. Und ich hatte jetzt ein bisschen den Eindruck, die IAA feiert sich so ein bisschen selbst oder die Branche feiert sich selbst. Wir sagen dann, ja, die Rahmenbedingungen stimmen nicht so ganz. Aber das gilt ja für die chinesischen Hersteller wie auch für die europäischen Hersteller. Warum gehen die chinesischen damit eloquenter um, wie wir es tun?
Das ist ganz einfach. Da schauen wir uns doch mal die Wertschöpfungskette an. Die meisten chinesischen Hersteller importieren ihre Fahrzeuge nach Europa und zahlen auch relativ wenig Zoll, weil inzwischen sind die meistverkauften chinesischen Fahrzeuge Benzinfahrzeuge oder Plug-ins oder Mild Hybrids. Mhm. Und dafür zahlen die einen sehr, sehr niedrigen Zollsatz, der nahe bei null ist. Der größte Anteil der Wertschöpfungskette wird in China hergestellt. Und in China sind die Stromkosten um ein Vielfaches, ich rede nicht über Prozentpunkte, über ein Vielfaches niedriger als in Deutschland. Auch die Zulieferer sind viel wettbewerbsfähiger in China. Also das Produkt, was aus China kommt und zu einem großen Teil in der Wertschöpfungskette auch da generiert worden ist, unterliegt nicht diesen Regularien in Deutschland, unterliegt nicht den hohen Strompreisen. Es unterliegt auch nicht diesem Zickzackkurs bei E-Mobilität. Mhm. E-Mobilität ist in China normal. 50% aller Fahrzeuge sind da Elektrofahrzeuge, reine Elektrofahrzeuge. Also es ist nicht richtig, dass die Chinesen die gleichen Rahmenbedingungen haben wie hier die deutschen Hersteller.
Mhm, okay. Und wie siehst du das? Wir sind ja, sagen wir mal 2035, wenn wir es ernst nehmen, sagen, nur noch Elektromobilität darf ja auch nur noch hergestellt werden, was ja auch dann fraglich ist und sicherlich auch ein Riesenthema ist, weil in China, glaube ich, kann man dann immer noch Verbrenner herstellen, kann sie dann in BRIC-Staaten verkaufen. Das wäre jetzt ein Nachteil für die deutschen OEs oder für die europäischen OE, für die deutschen Hersteller. Wie siehst du das, dass jetzt China auch so einen starken Vorsprung hat bei dem Herzstück elektrisch fahren, Batterie? Also wo stehen wir da und haben wir da nochmal eine Chance aufzuholen?
Also erstmal, das Verbrennerverbot 2035 war Unsinn. Das brauchten wir nicht. Keiner braucht Verbote, um Technologien zu helfen, sich durchzusetzen. Die Technologie muss sich durchsetzen. Nicht ein Verbot leitet irgendeine Technologie zum Kunden und dann sagt er, ja, ich muss das ja kaufen. Also das war, glaube ich, Unsinn, das kann man ruhig so sagen. Das jetzt aufzuheben ist vielleicht auch Unsinn, weil jetzt sind wir einmal auf dieser Fährte Richtung Elektroauto, weil es ist ja die richtige Fährte. Das Elektroauto ist die Zukunft, das ist vollkommen klar. Aber dazu brauchen wir keine Verbote. Dazu brauchen wir Hersteller, die in Technologien investieren, die erkennen, wo die Wertschöpfungskette ist, wo die wichtigen Punkte sind, wo sie anknüpfen müssen. Und das hat man in China auf jeden Fall besser gemacht. Man kann das an einem einfachen Beispiel darstellen. Bereits vor 15 bis 20 Jahren wurden die ersten Batterien, Hochleistungsbatterien in China entwickelt und über einen gewissen Zeitraum abgeschrieben. Mhm. Da haben wir sehr spät gestartet, beziehungsweise wir sind gar nicht gestartet. Es gibt keine signifikante Batterieproduktion in Europa. Also die haben schon zu einem viel früheren Zeitpunkt gestartet, können das abschreiben und sind schon bei der zweiten, dritten oder sogar vierten Generation von Batterien, wobei wir noch nicht mal die erste Generation Batterien hier eigenständig herstellen in Deutschland. Da ist schon ein Unterschied. Das gilt übrigens auch für andere Technologien im Elektroauto. Auch da ist dieser Zeitvorsprung, den die Chinesen haben, sicherlich einiges wert, was wir hier nicht mehr haben. Das ist vollkommen klar.
Können wir da noch aufholen, Uwe? Also ich meine, klar, du hast recht. Im Grunde genommen, wenn das E-Auto wettbewerbsfähig wäre und ein Preis-Leistungs-Verhältnis hätte zum Diesel oder zum Benziner, dann wäre das außer Frage. Ne? Dann würde man das Auto schneller kaufen. Ne? Ich glaube, dass man schon ein Automobil ist, auch immer so ein Anschaffungskosten und dann auch laufende Kosten etc., dass man das durchgestochen rechnet pro Kilometer, was kostet einen der Kilometer fahren. Und du hast natürlich recht, wenn du sagst, ist da vom Preis her nicht dort. Was könnte man machen, dass ein Elektroauto eigentlich preistechnisch dann den Diesel und den Benziner aussticht?
Also erstmal, und das habe ich gerade schon gesagt, das Elektroauto muss sich selber durchsetzen. Wir sollten jetzt nicht wieder irgendwelche Subventionen aufstellen, irgendwelche Verbote für bestimmte Technologien. Das Elektroauto muss sich selber durchsetzen und es kann sich selber durchsetzen, weil das Elektroauto einen Wirkungsgrad hat, der bei über 70% liegt. Ein hochmoderner Benzinmotor liegt bei 28 bis 30 und ein wirklich sehr, sehr guter Dieselmotor liegt vielleicht bei 30-35%, also der neuesten Generation. Das heißt also, der Wirkungsgrad ist doppelt so groß. Das reicht doch aus, damit sich diese Technologie durchsetzt. Man muss natürlich dann, und da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen, diesen Zickzackkurs aufhören. Man muss den Unternehmen klare Guidelines geben, was an einem Elektroauto besser ist. Heutzutage ist für einen Firmenkunden ein kostengünstiges Elektroauto meistens bei laufenden Kosten schon günstiger als ein Benzin- oder ein Dieselfahrzeug, weil es im normalen Durchschnitt in Europa bei, sagen wir mal, 15 bis 20 Cent die Kilowattstunde, Verbrauch von 12 bis 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, einfach günstiger ist als ein Benzin- oder Dieselfahrzeug. Aber da sind wir wieder beim Punkt. Deutschland ragt darüber hinaus. Wir sind eben nicht bei 15 Cent.
Wollte ich sagen, also wenn ich meine Rechnung anschaue, bin ich
da
nicht.
Ja, da sind wir eben nicht. Und da müssen wir uns überlegen, ob wir als Industriestandort uns das erlauben können, dabei 20, 25 Cent zu sein. Das funktioniert nicht als Industriestandort. Da kommt dann ein Land wie Frankreich, die natürlich mit Hilfe der Atomkraft, die sind dann bei 8 Cent oder bei 10 Cent. Selbst in der Schweiz kostet der Strom nur 11 bis 12 Cent. Da liegen wir beim Doppelten. Das heißt also, diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass das Elektroauto in Deutschland etwas weniger wettbewerbsfähig ist als in den anderen Ländern. Und China ist übrigens genau das Gleiche. In China ist die Kilowattstunde sogar noch viel günstiger. Da ist es doch viel besser, auf ein Elektroauto umzustellen. Und das müssen wir einfach endlich in den Griff kriegen. Wir müssen auch wieder bestimmte Dogmen auflösen. Wir werden nicht drum herum kommen, über die Atomkraft wieder zu diskutieren, über andere Wege, CO2-frei Strom zu generieren und das zu einem guten Preis. Wenn wir das nicht machen, dann wird es schwer sein, aufzuholen. Aber du hast ja auch die Frage gestellt, können wir das noch aufholen? Natürlich können wir das aufholen. Es gibt nur zwei Dinge, die müssen wir lernen.
Okay, bin gespannt.
Das erste ist, wir müssen lernen, in Europa überhaupt, aber auch in Deutschland, etwas mal weiterzuentwickeln, was hier nicht erfunden wurde. Das ist ganz wichtig. In Deutschland oder sagen wir in Europa ist vielleicht das Auto erfunden worden, der Ottomotor ist erfunden worden, der Dieselmotor. Also wir waren alle stolz drauf, wir haben das weiterentwickelt. Wir müssen jetzt lernen, okay, die Batterie wird eben, die Hochleistungsbatterien, die werden eben in China entwickelt. Und da müssen wir einfach besser sein als die Chinesen. Wir müssen eine bestehende Technologie weiterentwickeln. Ja. Wir müssen nicht etwas Neues erfinden. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir nicht die Ersten waren, die Batterie so entwickelt haben, sondern dass wir jetzt einfach aufspringen und dann auf dem fahrenden Zug unsere Wettbewerber überholen. Das müssen wir lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist natürlich, das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, wir müssen auch wieder lernen, dass der Strompreis in Europa entscheidend ist, ob du ein Industriestandort bist oder nicht. Das ist ganz einfach.
Also da bin ich bei dir, Uwe, da hast du sicherlich einen validen Punkt angesprochen. Und bei dem Thema Wettbewerbsfähigkeit, wie können die europäischen OEs mit dem Elektrofahrzeug wettbewerbsfähig werden zu den Asiaten oder amerikanischen Anbietern, ne? Also auch Tesla macht es uns ja vor, 40.000 Euro. Jetzt kommt BMW mit 80.000 Euro. Und wenn man dem Glauben schenken darf, ist ja die Batterie das Herzstück, auch von der Value Chain, die höchste Proposition. Und wir kaufen die dann zu. Alle kaufen ja bei fast nur noch einem Hersteller, CATL. Was müsste man machen? Also, oder sagen wir mal, der Gedanke, nochmal in die Batterie zu investieren, dann die nächste oder übernächste Generation schon zu entwickeln, dass man einfach weiter ist wie die anderen, mehr Reichweite, günstigere Kosten, auch Restwert, das Thema mit der Batterie etc. Hat man da eine Chance? Hätten wir in Deutschland überhaupt eine Chance, sowas nochmal aufzuziehen?
Also du hast das schon sehr richtig gesagt. Die Batterie ist das Herzstück. Was heißt das, ein Herzstück zu sein? Das Herzstück repräsentiert ungefähr 30% der Wertschöpfungskette. Und 30% ist sehr viel. Die deutschen oder sagen wir mal die europäischen Autobauer hatten häufig den Motor entwickelt, den Motor gebaut, den Motor weiterentwickelt in Europa, das Getriebe weiterentwickelt vom normalen mechanischen zum Automatik zu Hochleistungsgetrieben. Viele Teile am Auto waren innerhalb der europäischen Wertschöpfungskette und deswegen hatte man natürlich eine sehr gute Kontrolle über die Kosten auf der einen Seite und über die Technologie auf der anderen Seite. Das ist jetzt auf einen Schlag für 30%. Dem Herzstück der Batterie weg. Es ist weg. So, das kann man nicht so ohne weiteres kompensieren. Heißt, die Lösung muss sein, ich muss wieder einen größeren Teil der Wertschöpfungskette beherrschen. Ich muss einfach die nächste Generation Batterie auch wieder selber entwickeln. Und ich muss sie auch wieder selber bauen. Und ich muss mir selber dafür die Rohstoffe sichern. Das machen ja auch unsere chinesischen Wettbewerber, die gehen durch die ganze Wertschöpfungskette vom Rohstoff zur Veredelung, dann kommt's ins Modul rein, dann ein System und letztendlich kommt dann die komplette Batterie. mit allen möglichen Technologien und Software in das Fahrzeug rein. Das müssen wir wieder beherrschen. Man kann langfristig nicht wettbewerbsfähig sein, wenn man über 30% der Wertschöpfungskette abgibt in Länder, die ihren eigenen Herstellern natürlich einen viel besseren Preis machen können, weil die Logistikkosten sind niedriger, die Regulierungskosten sind niedriger, die Strompreise sind niedriger. Das werden wir nie aufholen.
Ja, und du hast angesprochen, und das ist ja, glaube ich, auch das, was China richtig gut in der Vergangenheit gemacht hat. Sie haben sich die gesamte Supply Chain und die Märkte, den Zugang zu den Rohstoffen strategisch gesichert. Sie haben sich in diese Minen eingekauft, wo wir, glaube ich, immer noch diskutiert haben, passt es zu uns, ESG-Richtlinien, wollen wir das, Kinderarbeit etc. Ich meine, haben wir da überhaupt eine Chance, also zum einen technologisch, Know-how-mäßig aufzuholen, dass wir übernächste Generation und Supply Chain-mäßig, dass wir den Zugang zu diesen Rohstoffen, und vielleicht braucht man gar nicht diese Rohstoffe.
Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt eine neue Generation Batterien, wo wir vielleicht andere Rohstoffe brauchen. Es gibt ja auch schon die ersten Erfahrungen mit Feststoffbatterien. Da brauchen wir nicht die gleichen Rohstoffe. Vielleicht brauchen wir sogar nur synthetische Rohstoffe. Das können wir übrigens sehr gut veredeln in Deutschland. Das können wir schon immer sehr gut. Bestimmte Rohstoffe veredeln. Wenn wir nur synthetisches Material für eine Feststoffbatterie brauchen, dann stellen sich diese Fragen alle gar nicht mehr. Dann können wir wieder diesen riesengroßen Teil der Wertschöpfungskette und noch mehr, nämlich die Veredelung der Rohstoffe oder die Herstellung dieser synthetischen Stoffe, das können wir dann alles hier in Europa herstellen. Natürlich wird dann wieder die Frage sein, sollen wir das lieber in Deutschland machen oder lieber in Polen oder in Portugal, wo die Arbeitskräfte und der Strom natürlich wieder viel billiger ist. Aber wenn man es mal schon wieder rüberholt zu den deutschen Herstellern, zu den deutschen Zulieferern, dann glaube ich, ist die zweite Frage, ob man es jetzt hier alles produziert oder in einem europäischen Nachbarland, nicht so entscheidend. Man muss nur den Mut haben, zu dieser Technologie zu gehen, indem man sagt, ja, wir brauchen da Lithium, da brauchen wir Kobalt, da Manganese. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wo wir das stark reduzieren oder komplett auflösen. Und nur das ist Innovation. Und bei der Innovation müssen wir leider Deutschland auch ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Bei der Innovation waren wir in den letzten 10 bis 20 Jahren einfach nicht gut. Wir bauen immer noch tolle Autos, vielleicht sogar die besten der Welt. Aber bei der Innovation hin zum Elektroauto, zur Hochleistungsbatterie, zur Schnellladung, ich meine, da gibt es einfach nicht genug Patente, die aus unseren Ländern in Europa kommen.
Das ist ein Punkt, wenn ich da einsteigen darf, hätten wir also jetzt nicht nur die Ressourcen, Material, sondern Rohstoffe, sondern hätten wir eigentlich das Know-how. Also wenn wir heute an unsere Studiengänge denken und an, ich sag mal, an unseren Nachwuchs, an unsere Talente, hätten wir da auch die menschliche Ressource, so eine Sprungtechnologie, also in die nächste Generation der Batterie überhaupt zu springen, schaffen wir das mit unserem Know-how, mit unseren Brains?
Also ich glaube, dass in einem Bereich Deutschland immer noch wettbewerbsfähig ist und das ist bei der Qualifikation der Arbeitskräfte. Deutschland ist immer noch sehr gut im internationalen Vergleich bei der Qualifizierung und bei der abgeschlossenen Qualifikation seiner Arbeitskräfte. Mhm. Also das ist sicherlich ein Riesenasset, mit dem Deutschland immer noch aufwarten kann. Aber wir sollten uns jetzt auch umorientieren. Wir brauchen jetzt Elektrochemiker. Wir brauchen keine Spezialisten mehr für Fahrdynamik. Die brauchen wir vielleicht immer noch, aber die ist so weit verbreitet, die ist so stark verankert in unserer Automobilindustrie und auch in der Zulieferindustrie. Da brauchen wir keine zusätzlichen Arbeitskräfte oder Techniker. Wir brauchen jetzt zum Beispiel Elektrochemiker, die sich um die Batterie kümmern. Wir brauchen Software-Spezialisten, die sich um die Batterie kümmern, um die sogenannten Disconnect-Units, die inzwischen auch einen großen Teil der Wertschöpfungskette darstellen. Da müssen wir die entsprechende Software entwickeln. Das können wir, aber wie gesagt, wir müssen jetzt den ein oder anderen Studiengang ein bisschen öffnen. Da müssen wir ein bisschen mehr Studenten kriegen, vielleicht auch einige Professoren mehr. Und vielleicht sollten wir auch mal darüber nachdenken, ob man solche Fachkräfte nicht aus anderen Ländern holen kann, die sicherlich gerne nach Deutschland kommen würden und sich hier weiter qualifizieren. Warum sollte man da nicht die Möglichkeiten eröffnen für Ausländer hier mit ihrem Fachwissen uns zu helfen? Ist keine Schande.
Ja, nee, also man sieht das ja hier in München, wir sind ja sehr international, wir haben also viele Corps aus Amerika hier sitzen und man sieht das auch, wir haben ein sehr internationales Publikum. Ich habe manchmal den Eindruck, in der S-Bahn, wir sprechen fast nur Englisch und sind da sehr Multikulti. Ich sag mal jetzt, wenn wir zwei das Thema diskutieren, ne, dann hängt das ja irgendwo im Raum auch in der Automobilszene. Was hindert heute die Szene ab davon, das zu machen? Ist es jetzt, weil wir vielleicht mit Norfolk gescheitert sind, weil wir noch ein paar andere Themen angepackt haben, die nicht so erfolgreich oder keine Erfolgsgeschichten geschrieben haben? Was hindert uns zu sagen, wir holen das Thema Batterie zurück, elektrisch fahren, Herzstück bei uns und wir produzieren das hier und wir entwickeln das hier und wir zeigen mal wieder allen, wo der Hammer hängt, wie man so schön sagen wird, sportlich, ne?
Gut, ich will jetzt nicht mehr auf die anderen Themen eingehen, habe ich schon gesagt, Rahmenbedingungen, Regulierung ist schwierig, der Kilowattpreis ist hoch in Deutschland, das sind alles schwierige Dinge, die will ich jetzt nicht alle wiederholen, die sind natürlich schon ein großes Hindernis, aber was hinzukommt, ist natürlich auch, dass es einen riesen Kapitalbedarf gibt. Wenn wir jetzt wirklich in eine Hochleistungsbatterie, die Hightech ist, dritte, vierte Generation, die doppelt so leicht ist und doppelt so viel Energiedichter hat, sagen wir mal, das würde es geben, es wird es auch irgendwann mal geben, das ist jetzt schon sicher, dann brauchen wir auch Kapital. Wir brauchen sehr viel Geld, weil so eine Batterie zu entwickeln, kann durchaus teurer sein, als einen neuen Motor zu entwickeln, einen neuen Benzinmotor, den wir dann vielleicht 2035 gar nicht mehr brauchen. Also alles Kapital darauf zu verwenden, um dann diese Batterien zu entwickeln und dann sie auch hier zu bauen, weil dann müssen wir ja auch noch die Fabrik bauen. Mhm. Die Fabrik ist ja auch nicht ganz billig und dann müssen wir auch wieder bestimmte Zulieferer haben, die wir vielleicht im Moment hier nicht haben, die dann auch wieder relativ viel Geld investieren müssen. Also da reden wir über mehrere 10 Milliarden Euro, die wir da investieren müssen. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Zulieferer, die das können. Und ich glaube, auch bei den Autoherstellern hat man inzwischen so eine Lösung gefunden, zu kooperieren mit den bestehenden Batterieherstellern. Nur dann kommt man nicht wieder in die Innovation rein. Wenn ich mit CATL, mit Panasonic, mit LG zusammenarbeite, dann werde ich natürlich nicht Treiber der Innovation sein. Dann werde ich einfach nur versuchen, günstig die Batterie zu kaufen. Nur wir müssen investieren in Forschung und Entwicklung. Und da müssen wir sehr, sehr viel Geld ausgeben. Da bezweifle ich, ob wir das können und ob wir das wollen.
Mhm, okay. Also Fazit im Grunde genommen, die hohen Lohnkosten, die Energiepreise sind ein Hemmnis im Wettbewerb und das Invest sowohl in die Entwicklung, R&D, wie auch dann in dem Bauen einer Fab würde 10 Milliarden mindestens, sagst du, an Kapital.
Also ich kann mir vorstellen, dass eine komplett neue Generation Batterien zu entwickeln, das ist ja nicht nur eine Batterie, kann man verschiedene Leistungsstufen machen, verschiedene Größen, dass man die vollkommen neu entwickelt, dass man die in mindestens einer Kapazität, sagen wir mal, von 1 Million Stück auf 2, 3 Fabriken aufteilt, da reden wir ganz locker mal über 10 Milliarden. Mhm. Das ist schon ein hoher Preis und da muss man sich halt fragen, ob wir in der Lage sind und bereit sind, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Das ist eine entscheidende Frage.
Ja, wenn man das dann mal runterrechnet, was machen die, sag ich mal, was machen wir im Schnitt für eine Autoproduktion in Deutschland?
Wir bauen hier schon 3-4 Millionen Autos. Die große Frage ist jetzt, wie viel exportieren wir davon noch? Das sind ja diese zusätzlichen Barrieren, die wir haben. Ein Elektroauto von Europa nach China zu exportieren, behaupte ich mal, ist de facto unmöglich. Ich meine, wir kaufen dann die Batterie aus China, bauen die hier ins Auto ein und bringen dann das Auto zurück nach China. Das ist das Gegenteil von Wettbewerbsfähigkeit. Das geht nicht. Amerika ist kein Batteriemarkt, also den können wir dann auch vergessen. Also wir würden dieses Geld mit den Zulassungen, die wir hier in Europa machen, das sind ungefähr 13,5 Millionen Fahrzeuge komplett, also PKW, da kommen nochmal 1,5 Millionen Nutzfahrzeuge dazu. Sagen wir, im nächsten Schritt schaffen wir es, auf 20-30% Anteil Elektrofahrzeuge zu gehen, dann ist das natürlich nicht so viel. Ne? Dann reden wir über 2-3 Millionen Fahrzeuge erstmal. Das müssen wir dann schnell aufstocken, bis wir dann in 2035 auf diese 13,5, hoffentlich sind bis dahin 15 Millionen Fahrzeuge, die wir in Europa verkaufen, das wäre dann die Masse. Aber da sind wir wieder bei diesem Teufelskreis. Wenn wir es nicht schaffen, die Elektromobilität schnell in Schwung zu bringen, dann lohnt es sich für die Unternehmen ja nicht darin zu investieren. Ich werde für 2 Millionen Fahrzeuge nicht so viel Geld investieren, wie für die anderen 11 oder 12
das ist
Millionen.
Richtig, ja.
Das ist ja vollkommen klar. Deswegen müssen wir diesen Schwung beibehalten. Nochmal, es braucht keiner neuen wissenschaftlichen Ableitung, um zu verstehen, dass das Elektroauto die Zukunft ist. Es wird die nächsten 2-3 Dekaden bestimmen. Natürlich wird es Bereiche geben, wo das nicht stimmt. Für den Luxusbereich, für den Sportwagenbereich. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn es da einige benzingetriebene Sportwagen gibt. Das ist ja kein Drama. Es ist auch nicht schlimm, wenn wir im Nutzfahrzeugbereich in andere Technologien gehen oder ob wir vielleicht einen Diesel da noch etwas länger behalten. Aber das Gros der Fahrzeuge, die 80-90% Massenware, die wir an PKWs haben in Europa, da müssen wir schnell zur Elektromobilität hinkommen. Sonst investieren wir nicht. Das ist dieser Teufelskreislauf. Mhm. Ne? Das Volumen ist nicht groß genug. Wir investieren noch nicht. Die Chinesen oder die Asiaten, die schon abgeschrieben haben und die selber einen Markt von 25 Millionen Fahrzeugen haben, wovon die Hälfte, 50% Elektrofahrzeuge sind, die können mit ihrem Home Market natürlich viel besser abschreiben. Mhm. Die können 10 Milliarden investieren.
Die skalieren ganz anders, wie wir das momentan tun.
Die gehen auf 12 Millionen Fahrzeuge. Wir haben gerade ausgerechnet so ungefähr 2 Millionen so nächstes, übernächstes Jahr. Die reden über 10, 12, 13, 15 Millionen Fahrzeuge.
Sechsfache, ne?
Ja, da kannst du natürlich,
da skalierst du ganz anders.
Da kannst du 10 Milliarden, ich will nicht sagen, das ist nichts, aber das ist dann eigentlich im Verhältnis gesehen gar nichts mehr. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen den Ausbau der Elektromobilität pushen. Wir müssen keine Verbote aufstellen. Wir müssen die entsprechenden Investitionen finden, damit wir das amortisieren können. Und dann kommt dieses Schwungrad in Bewegung. Und dann kann Deutschland natürlich das aufholen. Warum sollten wir das nicht aufholen?
Absolut. Und ein guter Punkt, du hast am Schluss noch das Schwungrad und wir müssen investieren. Da ist mir sofort eingefallen, Infrastruktur. Wenn wir bis 2035, sagen wir mal 80% der Produktion und damit auch in der Auslieferung der Fahrzeuge elektrisch haben wollen, ist das mit der aktuellen Infrastruktur eigentlich möglich?
Also zumindest mit dem Schwung, den wir haben in der Infrastruktur. Es ist sehr interessant, wenn wir mal die Leute fragen, ob Laden ein Problem ist beim Elektroauto. In der Gesamtmasse werden die alle sagen, ja, das ist ein großes Problem. Wenn du mal die fragst, die bereits seit 2 Jahren ein Elektroauto haben, mit einer hohen Ladeleistung, also einer schnellen Ladung, die sagen alle, das ist gar kein Problem. Die wissen genau, wo sie anhalten müssen, die wissen genau, wo eine freie Ladesäule ist. Klar, die beschweren sich immer noch über den Preis, aber das ist halt wieder Deutschland, wo der Strom sehr teuer ist. Aber man kann heute schnell laden in Deutschland. Es gibt sehr, sehr viele Ladestationen im Verhältnis zum Automobilpark, also an Elektrofahrzeugen. Ich war letztens in Südfrankreich, habe da auf der Autoroute du Soleil Richtung Süden versucht zu tanken, weil ich noch ein Benzinfahrzeug habe. Und habe dann in der Schlange gestanden hinter 5, 6 Autos und dann kam links einer vorbei, der fuhr an eine 350 Kilowatt Schnellladestation. Der war schneller wieder weg. Vielleicht hat er nur 80% geladen, ich weiß es nicht. Der war schneller wieder weg als ich.
Mhm.
Das ist die neue Realität. Diese waren alle frei. Okay, war in Frankreich. Aber auch nur, um zu illustrieren, auch in Frankreich, auch in Skandinavien und jetzt auch langsam in Italien und in Spanien kann man sein Elektrofahrzeug schnell aufladen. Da gibt's gar kein Problem. Wenn wir die Geschwindigkeit beibehalten, mit der wir unsere Ladestationen ausbauen, dann ist das gar kein Problem. Dann werden auch diese Ausbauer oder diese Investoren Geld damit verdienen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, man kann heutzutage Fahrzeuge in 15, 20 Minuten aufladen, bis auf 80%. Und da sind wir wieder bei einem Innovationspotenzial. Warum können wir in Deutschland nicht die Superschnellladung erfinden? BYD behauptet, dass wir mit 1 Megawatt laden können.
Mhm.
Warum haben wir das nicht erfunden?
Ja, ist eine gute Frage. Ist ein guter Punkt eigentlich.
Ja,
ne?
Im Land der Ingenieure, im Land
der Denker und Dichter.
Ja, Denker und Ingenieure und wirklich rational denkenden Wissenschaftler. Warum haben wir nicht die 1-Megawatt-Ladung erfunden?
Das ich glaube, wir waren nicht motiviert genug, ne?
Ja, man glaubt nicht dran. Nochmal, wenn es Dinge gibt, die nicht hier erfunden worden sind, dann glaubt man da nicht dran. Auf Englisch sagt man, was not invented here. Also kann es kein Erfolg sein. Das, glaube ich, ist eine Attitüde, die müssen wir uns hier wirklich ganz, ganz schnell abgewöhnen. Und dann müssen wir in Bereiche gehen, wo wir sagen, ja, mach mal eben 1 Megawatt. Okay, da brauchen wir dicke Kupferkabel für. Klar, stimmt, hast du recht. Ja, stimmt. Dann mach das doch. Dann zeig doch mal der Welt, dass wir mit 1 Megawatt hier laden können in Deutschland. Und dann ist auch die Frage des Preises gar nicht mehr so entscheidend. Ob der jetzt 55 Cent oder 60 Cent kostet, einer, der schnell laden will, der macht dann einen Unterschied von 1 Euro oder 2 Euro. Das ist gar kein Problem. Nur wir müssen es ihm auch anbieten. Und wir müssen auch in den Fahrzeugen, da sind wir auch wieder beim Innovationspotenzial, es bringt ja nichts, wenn die Ladesäule 1 Megawatt hat oder 350 Kilowatt, wenn das Auto dann nur mit 11 Kilowatt laden kann. Da müssen wir halt auch bei diesen Technologien führend sein. Da muss so ein Auto auch mal mit 300 Kilowatt laden können oder mit 500. Dann ist doch alles wunderbar.
Okay, klasse. Uwe, also ich sehe schon, du fährst selber noch einen herkömmlichen, ja, alteingesessenen, aber du bist total überzeugt vom Elektroauto.
Ja, ich habe ja schon vor 10 Jahren, als ich damals CEO bei Renault Deutschland war, für das Elektroauto gekämpft. Der Renault Zoe war viele Jahre das bestverkaufte Elektroauto in Deutschland.
Mhm.
Nicht in Europa, in Deutschland, weil es einfach ein super Package war. Man hat eine Leasingrate von circa 150 bis 200 Euro bezahlt. Der hat auch nicht viel verbraucht, der Zoe. Das war genau das richtige Auto, so ein bisschen Stadt, aber kann auch ein bisschen außerhalb der Stadt fahren, fuhr auf der Autobahn relativ schnell, war nicht so teuer, wie gesagt. Das war eine ganz, ganz tolle Alternative. Und sobald man ein gutes Angebot macht im Markt, dann denken die Leute nicht viel drüber nach. Das Auto kostet nicht viel, das Auto ist qualitativ sehr gut. Ich kann es einfach laden, man konnte es sogar an eine 220 Volt Buchse dran machen. Klar, man musste die ganze Nacht laden. Aber wie viele Leute fahren denn abends nach Hause und fahren nicht die ganze Nacht durch die Gegend mit ihrem Elektroauto, laden das einfach mit einer klassischen 220-Volt-Buchse. Klar, man sollte schon eine Wallbox dran machen, ne, damit man die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend einhält. Aber dann können Sie die ganze Nacht durchladen, ja, und dann war am nächsten Tag das Ding zu 80-90% voll. Ja, das ist kein Problem und der Kunde nimmt es an. Ihr müsst es ihm nur schmackhaft machen. Bitte hört auf mit "Was not invented here". Bitte hört auf mit "Das ist nicht möglich". Das können wir. Das haben wir bewiesen in der Vergangenheit in Deutschland.
Wunderbar, Uwe. Klasse. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben Hausaufgaben in der Politik, ganz klar. Der Zickzackkurs, auch das Thema mit den Preisen für die Elektrizität oder generell. Also ich habe heute Morgen gelesen, dass auch die Strompreise, nicht nur die Strompreise in den nächsten 10 Jahren sich verdoppeln werden, sondern auch, sag mal, die Heizungspreise sich verdoppeln werden, gerade bei Gas und Öl. Also schrecklich. Man wird eher hoffen, dass es in die andere Richtung geht, weil es ja gefühlt schon so hoch ist. Also da gibt's Hausaufgaben zu machen. Lohnkosten ist sicherlich ein Thema. Zum Wettbewerbsfähigkeit. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich unsere Leute, glaube ich, immer gut bezahlen. Ja, dafür standen wir auch immer. Wir hatten immer eine hohe Produktivität, höheren Stundenpreis, aber eine höhere Produktivität auch im Vergleich.
Also Lohnkosten einziges Mal erwähnt, ganz bewusst. Die Lohnkosten sind hoch in Deutschland, aber sie sind nicht das Problem.
Sind nicht das Problem.
Nein. Nee. Dann sage ich lieber Fehlzeiten, der Urlaubstage oder der Feiertage. Aber bei den Gehältern, die wir heute zahlen, die sind okay, die sind wettbewerbsfähig. Wir haben einen sehr hohen Qualifikationsgrad in Deutschland. Das ist hoch, aber es ist nicht das Problem.
Okay. Und im Grunde genommen denke ich mal so, für mich das Kernstück heute, ich glaube, der Mut, der Wille, es wirklich zu tun in der Industrie und in der Politik, weil ich glaube, wenn es beim Verbraucher das bessere Angebot ist, wird er zugreifen. Ne? Wenn die Probleme mit Reichweite, Restwert, Laden gelöst sind, also dass man die Reichweitenangst, von der man dann ja auch spricht, ne, die andere Länder scheinbar nicht haben, die wir haben, wenn das alles gelöst ist, wenn das vielleicht auch psychologisch aus dem Markt raus ist, dann sagst du ja, dürfte es kein Thema mehr sein.
Natürlich, Innovationssprünge sind sofort beim Kunden. Denk an das Nokia-Telefon, war unschlagbar. Ich hätte mir nie vorstellen können, ein anderes Telefon als ein Nokia-Telefon zu haben. Und du, was ist innerhalb von 2 Jahren passiert? Es gibt keine Nokia-Telefone mehr. Es waren auf einmal alles Samsungs und Apples und was weiß ich nicht alles, weil ein Sprung in der Innovation da war. Das taktile Display, das war ein Sprung in der Innovation. Und das fordere ich. Wir müssen den Sprung machen in der Innovation und nicht rumjammern. Natürlich die ganze Regulierung, die Kosten und so weiter. Aber mach den Sprung in der Innovation, das ist entscheidend. Und wenn ich noch hinzufügen darf, was ich auch noch gesagt habe, eben ist Kapital halt. Wir müssen über unsere Märkte in der Lage sein, Kapital aufzunehmen. Das ist bei den derzeitigen Aktienkursen natürlich nicht ganz so einfach. Aber das ist ganz wichtig. Das sollten auch unsere Politiker wissen, dass das ein Problem werden kann.
Und wem würde man den Sprung am meisten zutrauen? Ist es ein Thema der Originalhersteller oder ist es was in der Zulieferindustrie?
Also die Stärke in Deutschland war doch, dass wir in der Wertschöpfungskette miteinander gesprochen haben. Wir haben mit den Suppliern, also mit den Zulieferern gesprochen. Egal welches Niveau die waren, ob die komplette Systeme geliefert haben oder ob die Tier 1, Tier 2, Tier 3 waren. Diese Stärke müssen wir zurückgewinnen. Redet doch mit den Zulieferern. Redet über Technologie, nicht über Preissenkungen. Das ist auch wichtig. Ne? Da muss ja jetzt nicht naiv sein. Aber trotzdem redet anstelle von Preis hier nochmal reduzieren oder da auch mal wieder über Innovationen. Lassen wir doch mal zusammen was angehen. Es gibt so viele gute Zulieferer in Deutschland, die vielleicht auf dem falschen Weg sind, weil sie nicht gefordert werden in die Innovation. Die werden nur gefordert bei der Preisreduzierung. Aber das ist nicht die Zukunft und das ist auch nicht, was der Kunde will. Der Kunde will ein modernes Produkt zu einem fairen Preis, von dem er weiß, dass er damit in Zukunft in die Städte reinfahren kann, dass er kein CO2 emittiert und dass er seine Ladestellen findet. Und da, glaube ich, sollten wir wieder in die vertikale Struktur reingehen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
Klasse, Uwe. Ich sag vielen Dank an dich. War ein toller Podcast, war mega spannend. Und ich nehme mit, wir haben noch eine Chance. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, hat mein namhafter Fußballer gesagt. Ich glaube, Beckenbauer war es.
Oh, war der Sepp Herberger.
Oder der Sepp Herberger. Ja. Haben wir wieder geoutet.
Er hat aber auch gesagt, der Ball ist rund.
Wunderbar. Also im Grunde genommen, du sagst, wir haben noch eine Chance. Ja, der so. Mut ist es. Und natürlich 10 Milliarden, das ist eine Ansage. Und ein Land wie Deutschland oder auch zusammen mit Europa, mit anderen Herstellern, OE und Zuliefererlandschaft müssten das drauf haben. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wenn wir uns zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Thema noch mehr unterhalten und schauen, wo wir da dann stehen.
Und dann feiern wir das Wiederaufsteigen der deutschen und der europäischen Automobilindustrie.
Danke, Uwe.
Danke dir auch.
Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interimmanagement und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.